Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Hier heute wieder richtig rumgeordnet der Erik, guten Tag.
Hallo.
Und der Markus, diesmal haben wir unsere Namen ordentlich auf die Reihe gekriegt. Ja, bittere Pille gab es am Wochenende zum Kauen, Lutschen, was auch immer. Hat ekelhaft geschmeckt, muss ich sagen.
Ja. Ihr habt es entweder gesehen oder war dabei gegen die Potsdam Royals haben wir 21-57 bei uns zu Hause vor 2410 Zuschauern, was ganz schön klingt. Ja, leider verloren.
Ne? Autsch, sage ich da nochmal. Autsch.
Da ging nie viel zusammen auf Dresdner Seite und zwar in vielen Teilen der Mannschaft.
Ja, also in der ersten Halbzeit sah es eigentlich noch ganz gut aus, zumindest am Anfang, muss ich ja sagen.
Ja, das stimmt. Da konnten wir auf jeden Fall recht gut mithalten. Wir hatten ja auch als erstes gepunktet über Erik Seidel. Der hat seinen ersten Touchdown der Saison erzielen können.
Ja, schön. Wünschen in Erfolg. Immerhin gibt es Benjamin Blümchen-Tore von Erik jetzt.
Ja. Genau, also ich meine, das Spiel fing erstmal so an, dass die Defense stark waren. Da gab es ein Three-and-Out von Dresden und Potsdam mit Turnover und Downs, weil sie schon den vierten irgendwo ausspielen wollten.
Ja, und Dresden hat dann auch nochmal nach seinem Touchdown eigentlich gut gegengehalten, hat ja dann eben nochmal Potsdam zu einem Three-and-Out mit Punt gezwungen, ist dann eben auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen zu viel Risiko gegangen, man weiß es nie, hat dann irgendwo so an der Mittellinie den vierten Versuch ausgespielt und hat es aber leider nicht geschafft. Ich meine, ja, man muss zwar zeigen, dass man hier der Herr im Haus ist und klar, gegen Potsdam eine starke Offense, die willst du möglichst lange weg vom Feld halten, ja, ob man das dort macht, denen ein kurzes Feld gibt, weil dann ist Potsdam eiskalt und das haben sie auch gemacht, haben einen Touchdown und natürlich wie gewohnt eine Two-Point hinterhergeschmissen und schon stand man im Hintertreffen 8-7 und das wollte man auch bis zum Ende dann dummerweise nicht mehr ändern, dass man hinten lag.
Genau, also wie wir es ja schon mit Coach Keil besprochen haben, dass Potsdam zwingt ihn halt einfach dazu, Risiko zu gehen durch die ganzen Two-Point-Conversions, die sind halt darauf eingestellt und manche andere Teams nie. Wir wussten es zwar, aber ob wir natürlich selber damit so erfolgreich sein können wie Potsdam, steht er dann nochmal auf einem anderen Platz. Und Steven hat danach halt auch den ersten Fehler dann gemacht und eine Interception geworfen und Potsdam konnte dann direkt eben auch wieder mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion antworten.
Ja, also bei der Interception, ich stand ja nur hinter der Kamera, ich habe es nie genau gesehen, aber ich glaube, er hat einfach, entweder ist der Receiver die Route falsch gelaufen, anders gelaufen, als Steven erwartet hat, aber die Interception, die da abgefangen wurde, da war weit und breit kein Dresdner Spieler. Also ja. Da ist irgendwas richtig schief gegangen. Aber man hat auch gemerkt, dass Steven das ordentlich gewurmt hat. Im nächsten Drive hat er es ja dann deutlich besser gemacht. Wobei man auch sagen muss, der Catch von Tommy Wilson dort in dem Moment auf dem Rücken liegend, den Ball über sich jonglierend, holla die Waldfee. Jeder bei uns hat gedacht, der ist incomplete. Jeder. Im Stream. Aber nee, war anders.
Hat, ich glaube, das war der 48-Yard-Catch gewesen.
Ja, oder genau. Sowas. Oder irgendwie, also übers halbe Feld, tiefer Pass rein, Tommy Wilson. Nino Austin kann tiefe Pässe fangen, auch Tommy. Na, Austin war ja nur verletzt, hat ja das ganze Spiel gefehlt. Stand zwar dressed an der Sideline, aber er ja, ist wohl am Rücken verletzt. Soll angeblich jetzt am Wochenende gegen die Adler wieder spielen können. Wir hoffen es nur, dass er schnell wieder zurückkommt, aber man hat auch deutlich gemerkt, dass so ein Spieler wie Austin einfach fehlt. Ne? Den kannst du nie ersetzen. Das ist einfach schwer.
Das stimmt.
Zumal ja auch dann sein eigentlicher Ersatz Hayden Prager sich frühzeitig wieder am Knie verletzt hat. Ich glaube, Innenband oder sowas.
Ja, es hieß Innenband. Wir wissen jetzt noch nie, wie schwer das wiegt, aber auf jeden Fall hat das in dem Spiel natürlich, wenn zwei gute Receiver dann irgendwie, also einer von Anfang an fehlt und einer dann später Probleme hat, ist das natürlich nie so schön.
Ja, das ist richtig. Aber zurück zum Spiel, ne? Nach dem herrlichen Catch von Tommy durfte Nico Barrow dann den Touchdown vollenden und wir haben es dann auch mit der Two-Point probiert, die leider nie geklappt hat. So ist man zumindest erstmal wieder ein Stück rangekommen, aber das hat Potsdam so ziemlich gar nicht interessiert.
Gar nicht. Genau, die haben dann richtig auf die Tube gedrückt. Potsdam hat Druck gemacht, dieses Spiel. Also nicht nur mit den Vorlegen der Two-Point-Conversions, sondern die haben einfach No-Huddle-Offense und sind dort schnell das Spielfeld runtermarschiert und konnten da auch gleich wieder einen Touchdown erzielen und eine Two-Point-Conversion. Dresden konnte dann noch dranbleiben und Tommy Wilson konnte punkten und die Two-Point-Conversion auf Nico Barrow war dann erfolgreich gewesen.
Ja, aber auf der anderen Seite hat es Jalen Henderson von Potsdam natürlich auch relativ leicht. Also das relativ leicht klingt jetzt böse, aber seine Receiver waren einfach gefühlt immer frei. Ne? Also ja. So, der hat immer irgendwo eine freie Anspielstation gefunden. Selbst wenn die D-Line endlich mal geschafft hat, irgendwie durchzukommen und Druck zu erzeugen, trotzdem zack, bumm, steht dort einer frei und dort waren noch andere Receiver. Also es war einfach brutal und so dauert es dann auch nicht mehr allzu lange, bis Potsdam eben wieder mit einem Touchdown nachlegte, diesmal keine Two-Point geschafft hat. Oh, welch Wunder. Aber ja, es war einfach brutal. Man konnte eigentlich sagen, nahezu jeder Offense-Drive von Potsdam ist in Punkten geendet in der ersten Halbzeit.
Das stimmt. Dann gab es kurz vor der Pause, war das glaube ich, gab es noch eine Disqualifizierung seitens der Potsdamer, die Nummer 94, Oni Soininen. Der ist mit dem Targeting vom Feld des Feldes verwiesen worden. Und 2 Sekunden vor der Halbzeit konnte Potsdam auch noch mal punkten. Und so stand es dann 21-37 zur Halbzeit.
Ja, da lag man dann schon mit 16 Punkten hinten. Ne? Dann wurde es irgendwie kurz in der Halbzeit auch noch mal unübersichtlich und wild. Ich weiß nicht, wie ihr das bei den Fans so mitgekriegt habt.
Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Das ist tatsächlich direkt vor meinem Kameraturm alles abgegangen. Deswegen war ich da auch highlife dabei. Der Offense-Koordinator saß ja in der ersten Halbzeit oben bei uns im Funkturm bei den Stats und eben beim Stream-Team und hat dort schon wüst jeden und alles beleidigt, was ihm irgendwie vor die Nase kam. Das hat sich der Schiri erstaunlicherweise lange angeguckt und dann ist er in der Halbzeit runter und da standen eben das Schiri-Gespann vor meinem Turm und haben mit dem Headcoach über irgendeine Entscheidung diskutiert. Ich habe nicht mitbekommen, um was es da ging. Vermutlich um die Disqualifikation, um die Ejection von der Nummer 94, nehme ich mal an. Und da kommt der OC dazu, sagt einen Satz, ich habe ihn nicht gehört, dummerweise, und sofort flog die Flagge vom Schiedsrichter. Die haben es schon noch beraten, dann kam irgendwie ein Offizieller von Potsdam, hat den OC dort weggezogen. Nach der Halbzeit kam es dann eben, so wurde es dann bekannt gegeben, dass der OC auch ejected wurde. Und dann kam das eigentliche Wilde daran. Der junge Mann kam einfach wieder und setzte sich wie selbstverständlich an die Sideline. Er hatte zwar kein Headset mehr auf, aber er hat sich halt trotzdem noch an die Sideline gesetzt und hat dort anscheinend versucht, weiterzumachen.
Ja, das ist halt natürlich nicht erlaubt. Du bist quasi des Spiels verwiesen. Da wurde er dann, nachdem er dort wieder entdeckt wurde und es da wieder irgendwie ein bisschen Ärger gab, wurde halt dann nochmal verwiesen, hat sich dann hinter zu den Zuschauern, ist ja 5 Meter weiter hinten, hinter der Bande gestellt und stand dann da halt mit einem Telefon oder mit einem Headset und hat halt eigentlich weiter am Spiel teilgenommen, aber will da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Das war ein bisschen unschön. Die Dresdner Fans sind dadurch auch ein bisschen lauter geworden und haben halt laut Dresden Monarchs gerufen. Es war dann auch nie so schön, dass die Potsdamer Spieler dann so ein paar verhöhnende Gesten Richtung Dresdner Fans gemacht haben. Ich weiß nicht, warum, das war nicht unbedingt notwendig. Die Potsdamer lagen da schon so weit vorn. Sehe ich jetzt nie, dass das irgendwie was im Football zu tun hat. Bisschen unschön, aber daran lag es jetzt aber auf jeden Fall nie, dass wir das Spiel verloren haben.
Nee, definitiv.
Potsdam hat einfach super stark gespielt.
Du hast da auch vollkommen recht. Also ich kann auch den OC überhaupt nie nachvollziehen. Der hat sich dort aufgeführt, als würden die halt eben 16 Punkte hinten liegen und nie mit 16 Punkten und deutlich viel mehr Übermacht über das Spiel führen. Und dann halt eben diese ganzen Gesten und diese Unsportlichkeiten schwierig.
Ja, auf jeden Fall musste das Spiel natürlich trotzdem weitergehen, aber Dresden hat, ich würde sagen, die Monarchs waren gebrochen nach der Halbzeit. Da ging nichts mehr zusammen, die Dresdner Offense hat da nichts mehr irgendwie zustande bekommen. Wir hatten die ganze zweite Halbzeit nicht punkten können, das hat es auch noch nie gegeben in dieser Saison. Und Potsdam hat dann in fast jedem Drive scoren können. Dresden hat sich bemüht, aber Die Potsdamer O-Line, die war insane stark gewesen. Unsere D-Line hat 0 Zugriff gekriegt. Ich hatte das Gefühl, dass im Special Team auch die Returns bei Potsdam, die konnten machen, was sie wollten.
Ja, da. Es lief einfach alles für Potsdam zusammen, das kann man schon so sagen. Also, ja, wir haben dann auch nochmal eine Ejection auf unserer Seite kassiert. Das macht es natürlich dann auch nicht leichter mit Chris Larsen, der da disqualifiziert wurde wegen Schlagen gegen den Helm.
Auch ja, nicht geil, da, muss auch nicht sein.
Also, das ist richtig, da ist, kommt natürlich auch eine Menge Frust zu, aber ich habe, jetzt war ja Most Important am Sonntag, am vergangenen Sonntag zu sehen, da hat Luca Ender, glaube ich, gesagt, dass man wohl auf dem Videotape sieht, dass er halt versucht, den Ball rauszuschlagen und ja, die Coaches, die Schiris das aber als Schlagen gegen den Helm gewertet haben. Und ja, jetzt will Dresden wohl versuchen, das eben als Einspruch geltend zu machen, weil Chris Larsen wäre sonst fürs nächste Spiel definitiv gesperrt, wegen der Disqualifikation. Da wollen sie halt dagegen vorgehen, dass er zumindest eben keine Sperre bekommt. Ansonsten,
schauen wir mal, wo das hinführt.
Ansonsten, ich glaube, wir müssen jetzt hier nie weiter drauf eingehen. Am Ende, wie gesagt, stand ein Defizit von 36 Punkten aus. Das tut weh, das ist schlimm, muss man ehrlich so sagen. Jetzt kann man nur hoffen, ja, die Nordmeisterschaft, die ist nahezu unmöglich.
Ja, also Potsdam wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Die werden einfach die letzten Spiele dann natürlich auch versuchen zu gewinnen. Und da haben wir dann, also außer eigener Kraft natürlich keinen Platz mehr, keine Chance mehr auf den ersten Platz. Unser Ziel muss jetzt sein, Zweiter zu werden, damit wir trotzdem noch gewisses Heimrecht in den Playoffs erhalten können. Ja, gegen die Adler und gegen die Dolphins soll es dann sein, die restliche Regular Season. Da müssen wir dann gewinnen, auswärts bei den Adlern. Und das letzte reguläre Saisonspiel ist dann zu Hause gegen die Miami Dolphins.
Oh, das wäre hart.
Gegen die Paderborn Dolphins.
Ja.
Also Potsdam hat uns überrollt. Die waren klar die bessere Mannschaft. Die haben weiterhin so gepunktet wie im Hinspiel, aber die Defense war deutlich besser gewesen.
Ja, und wir konnten halt einfach auch nie anknüpfen in unserer Offense an die Leistung aus dem Hinspiel, muss man ja auch so sagen. Es ist, am Ende ist immer die goldene Frage, woran hat es gelegen? Man kann es nie sagen. Austin hat gefehlt, mehrere Importspieler waren unter der Woche krank, also gerade die eben alle in der WG oben leben. Die hatten wohl alle durch die Bank weg irgendwas gehabt, die ganze Woche über. Man kann jetzt einfach nur einen großen Haken dran machen und sagen, Jungs, die sehen wir in Essen wieder. Und da wird gezeigt, wer die bessere Mannschaft ist, wer vor allen Dingen die diszipliniertere Mannschaft ist.
Ganz genau. Markus, wollen wir trotzdem noch MVPs uns angucken? Wer hat uns bei den Dresdnern trotz der Niederlage am besten gefallen?
Trotz viel Schatten gab es einen Spieler, der mir, der so herausgestochen ist, der wirklich ein super Spiel gemacht hat, und das war Tommy Wilson. Der hat es einfach 153 Yards, ein Touchdown, dieser überragende Catch, den er dort gemacht hat. Also mein MVP ist definitiv Tommy Wilson.
Ja, das Next Man Up Mentality, ne? Austin war nicht da und dann hat Tommy ihn so gut es geht vertreten und das hat er auch erfolgreich gemacht. Ja gut, wenn du Tommy nimmst, dann nehme ich Eric. Eric Seidel, sein erster Touchdown dieses Jahr.
Sexy,
seine natürlich. Seine Benjamin Blümchen-Tote von Georg Helbing, hat er sich verdient.
Das fühle ich, alles klar.
Dann dies. Und dann haben wir noch eine Kader-Neuigkeit für euch. Die Monarchs trennen sich von unserer Nummer 98, Dylan Mockedem, dem Kicker. Wir wünschen ihm ja weiterhin alles Gute. Und an seiner Stadt wird Kai Ludwig aus der U19, der auch im U19-Nationalmannschaftskader steht, er wird dann anstelle von Dylan gegen das elliptische Leder treten den Rest der Saison.
Ich habe auch noch was. Ich muss noch mal auf das Gewinnspiel hinweisen. Jungs, wir haben es in der letzten Folge erwähnt. Es gibt diese herrlichen Sammelkarten, die Spieler fleißig verteilt haben. Vielleicht schafft es der manch eine nicht selber mal beim Spiel dabei zu sein oder beim Training sich eine zu holen. Ich habe hier vor mir einen kompletten Stapel plus der Autogrammkarte von King Louis liegen, den ihr gewinnen könnt. Was müsst ihr dafür machen? Ganz einfach, sucht euch bei Insta oder Facebook den Post der Monarchs raus, wo die diese Sammelkarten vorstellen von St. Sobrindt. Und dort darunter kommentiert ihr, markiert wie auch immer mit eurem Lieblingsspieler und schon seid ihr im Lostopf. Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit dafür, weil nächste Woche in der Folge losen wir aus, wer das Ding gewonnen hat, das Paket. Und das bekommt ihr dann an dem letzten Spieltag gegen Paderborn überreicht.
Genau. Mach da mit, denn sonst behältst du Markus und das gönne ich ihm nie.
Manu.
Ja, dann gehen wir zu unserem heutigen Gast rüber. Und zwar ist das Roman Motzkos, eins der bekanntesten Gesichter der Berlin Adler. Ihr kennt ihn alle und wir hatten ihn noch letztes Jahr schon mal zu Gast. Passend natürlich zu unserem nächsten Auswärtsspiel in Berlin.
Ja, und da sind wir wieder mit unserem Gast. Du warst ja schon zum Glück mal bei uns und deswegen können wir ja die Vorstellungsrunde heute ein bisschen kurz halten. Aber erstmal, sag mal, hallo Roman, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Abend, freue mich wieder da zu sein, danke.
Ja, wir wollen ja heute mal ein bisschen mit dir über dich nochmal reden und natürlich dann aber auch über die Adler. Und jetzt soll es ja vielleicht tatsächlich den einen oder anderen geben, der nicht weiß, wer Roman Motzkus ist. Vielleicht kannst du das in 2, 3 Sätzen nochmal zusammenfassen, warum wir heute mit dir reden wollen.
Ja, 2, 3 Sätzen, habt ihr eine Stunde Zeit? Ich könnte ganz viel reden. Also mein Name hast du ja schon gesagt, Roman Motzkus, und ich bin seit 1988 im Football unterwegs und habe Stationen als Spieler, als Vorstand, als Stadionsprecher, als Journalist und ja begleitend im Football eine ganze Menge gemacht. Ich war zwischendurch auch mal ein bisschen Coach und habe dann beschlossen, dass ich mehr über das Footballspiel reden möchte und den Leuten vielleicht den Football ein bisschen näher bringen möchte und habe das halt in den letzten 10 Jahren relativ intensiv gemacht und darf es ein Glück sogar noch ein bisschen länger machen.
Ja genau, wer das nochmal genauer oder eine genauere Vita zu dir hören möchte, wir hatten dich ja eben in Folge 13 schon mal zu Gast, All In zum Wideout Game hieß die Folge, da könnt ihr nochmal reinhören.
Genau. Und oder ihr lest mein Buch.
Ja. Stimmt, dein Buch, da war ja was. Hat man ja schon intensiv drüber geredet. Sind die Verkaufszahlen danach eigentlich enorm angestiegen?
Gigantisch.
Da brauchen wir heute nicht mehr drüber reden.
Genau, es ist immer witzig. Ich kriege so jedes halbe Jahr dann quasi die Abrechnung für die Tandemen und bin dann immer ganz überrascht, dass immer noch Leute da sind, die das Ding kaufen und finde es aber auch immer ganz toll und macht auch immer noch Spaß, darüber zu sprechen. Aber da ist halt eine ganze Menge drin, was halt auch im privaten Bereich rund um Football und rund um mich sozusagen in den letzten 20 Jahren so ungefähr passiert ist.
Also nur, falls ihr da nochmal schauen wollt, ein deutsches Football-Leben heißt das Buch, ne?
Genau.
Genau, also unterstützt Roman Motzkus.
immer sehr gut. Ist gute Idee.
Und worüber wir auch letzte Folge beim letzten Mal gesprochen hatten, das Fehlen deiner Wenigkeit in der Hall of Fame bei den Berlin Adlern auf der Webseite. Das hat sich bis heute nie geändert,
Roman. Nee, die haben es ja gleich ganz einfach gemacht. Die haben dich nie reingekriegt, die haben einfach ihre Hall of Fame-Seite gestrichen in der neuen Webseite.
Ja, das ist richtig, aber das sind Bausteine, die zwar existieren und die auch noch eingesetzt werden, dauert halt noch ein Momentchen. Wer so eine Homepage selber mal kreiert, der weiß, dass wenn man fertig ist oder man denkt, man ist fertig, dann fällt einem erstmal auf, was man alles vergessen hat. Also das wird kommen. Ich weiß noch nicht genau, wann es fertig sein wird, weil ich mich selber damit nicht beschäftige. Aber wir sind gerade dabei, die Hall of Fame ein bisschen aufzubauen bzw. aufzuwerten und auch neu zu machen. Und ich habe gestern, war das gestern? Ja, wir nehmen ja am Dienstag auf. Also ich habe gestern eine tolle Nachricht erfahren, dass wir auch eine offizielle deutsche Hall of Fame demnächst haben werden. Die wird zum DFL Bowl offiziell bekannt gegeben. Und zwar ist es das, was eigentlich schon mal als Fanprojekt aufgelegt wurde. Das heißt also, die deutsche Fan-Football Hall of Fame wird jetzt die offizielle deutsche Football Hall of Fame. Und da ich da schon seit Anfang an dabei bin, dann freue ich mich da besonders, dass es zum GFL Bowl dieses Jahr dann auch nochmal eine gewisse Ehrung, sozusagen eine Aufwertung dieser Geschichte passiert und ich dann offiziell Teil der deutschen Football Hall of Fame sein darf. Da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da freuen wir uns alle und sind sehr gespannt, wer da gleich noch am Anfang mit geehrt wird alles.
Ja, die ersten 32 Spieler sozusagen stehen ja fest, weil diese Fan-Football Hall of Fame gibt's ja schon. Es werden wohl dieses Jahr, soweit ich mitbekommen habe, auch 5 neue mit dabei sein, die dann im Rahmen des GFL wohl dann auch benannt werden. Und ich hoffe mal, dadurch, dass ja auch doch einige auch aus dem NRW-Bereich dabei sind und vielleicht der ein oder andere auch noch im heutigen Coaching unterwegs ist, dass dann vielleicht auch recht viele von den schon benannten beziehungsweise neu geehrten dann auch mit dabei sein werden.
Das hoffen wir doch alle, ja.
Aber da können wir direkt die Brücke schlagen zum GFL Bowl, schon angesprochen. Da bist du dieses Jahr Moderator und Kommentator in Essen und zusammen mit Carsten Spengemann, richtig?
Richtig, genau. Wir haben, nachdem wir beide bei RTL nicht untergekommen sind, natürlich freie Kapazitäten. Und da haben wir durch den relativ guten Kontakt auch zum AVD von mir, weil ich viele von den handelnden Personen, die jetzt neu sind, auch relativ gut und lange kenne, kam dann relativ schnell die Anfrage, ob wir Zeit und Lust hätten, das Spiel bei Sport 1 dann zu kommentieren. Und daraus ist dann geworden, dass wir nicht nur das Spiel kommentieren, sondern auch das Vorprogramm, was dann schon ab 12 Uhr beginnt. Wir werden so ungefähr, denke ich mal, ab 12.30 Uhr dann immer wieder live auf der Bühne sein vor dem Spiel. Da gibt es einige, glaube ich, ganz interessante Interviewgäste, die wir gerade fixieren. Ist leider noch nicht so, dass wir sie alle bekannt geben können. Und wir wollen es halt machen, wenn wir den Großteil an Gästen dann auch wirklich zugesagt bekommen haben. Es wird auf jeden Fall ein buntes Rahmenprogramm geben. So ein bisschen so wie dieses NFL beziehungsweise Vorprogramm oder auch so ein College Game Day. Das heißt also mit den handelnden Personen, die dann im Finale stehen, werden wir dann natürlich auch noch uns unterhalten und einige ja Leute aus dem Umfeld des AVDs, der Nationalmannschaften, Fleck, Tackle, Damen, Herren, Jugend, die werden alle irgendwie von uns dann sozusagen ein bisschen auf der Bühne präsentiert und im Nachgang dann halt ab 17 Uhr das Spiel dann live zu kommentieren. Das macht natürlich besonders Spaß, gerade weil es das größte Spiel für uns im GFL, im American Football in Deutschland sein darf.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem kundebunten Programm. Und ihr passt da ja auch perfekt als, naja, ich nenne euch jetzt einmal Donner-Buddies, du und Carsten, so ein bisschen.
Ja, kann man schon sagen. Also inzwischen ist aus einer guten, kollegialen Haltung auch eine sehr gute und enge Freundschaft geworden. Und da macht es natürlich Spaß, mit jemandem zu arbeiten, den man gut kennt.
Genau, und ich glaube, Markus, wir müssen uns auch den Carsten Spengemann hier mal vorher nochmal einladen. Vielleicht kriegt man ran. Und aus dem kann man immer ganz gut Sachen noch rauskitzeln, wo der Roman jetzt noch vorsichtig ist.
Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, wenn Carsten dann kurz davor kommt, der kann dann genauere Fakten bringen, die Roman hier noch als Halbwahrheiten vielleicht deklarieren muss. Aber du hast ja schon gesagt, es klingt nach einem interessanten Fest für alle Fans, auch wenn vielleicht die eigene Mannschaft nie in den GFL-Bowl kommt, trotzdem nach Essen zu reisen. Dort ist ja für alle was geboten. Die Frage ist eher, ob ihr alle Gäste, die ihr vorhabt, dann auch in die Zeit reinpackt und bis 17 Uhr dann in eure Kommentatorenbox seid.
Ja, das wird spannend. Das wird wirklich eine Herausforderung. Wir werden aber vorher natürlich probieren, so einen relativ einen Zeitrahmen festzulegen, der dann auch relativ strikt, glaube ich, hoffentlich eingehalten wird. Hängt natürlich damit zusammen, ob die Leute alle pünktlich anreisen und da sind. Aber am Ende des Tages geht es halt wirklich darum, den Football ein bisschen zu präsentieren, Leuten den Spaß sozusagen dann dem Tag dann auch rüberzubringen. Und das wird alles nicht so bierernst werden, sondern wer uns kennt, der weiß, dass da auch mal ein lockerer Spruch kommt. Und dann wird das aber hoffentlich alles so weit gehen. Also wir haben jetzt schon einen Fixpunkt, der ist 15.30 Uhr. Da werden die Tore geöffnet zum Stadion. Da wird dann quasi unser Vorprogramm zu Ende sein. Und ich denke mal, selbst in unserem relativ hohen Alter schaffen wir es in anderthalb Stunden dann bis zur Kommentatorenbox. Das sollte irgendwie zu machen sein.
Am Bratwurststand nie hängen bleiben, hoffe ich.
Ja, genau. Oder am Bierstand. Das kann natürlich auch passieren.
Ja, das, na klar. Man wird euch sehen unterwegs und vielleicht ab und zu mal wieder sagen, Jungs, ihr müsst los.
Genau.
Okay, und ja, man merkt schon, du bist natürlich Profi in dem, was du tust, mit Reden. Du hilfst hier uns ganz schön, die Brücken zu schlagen. Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid bei RTL quasi nicht untergekommen. Aber du hast da jetzt was anderes gefunden, und zwar bei The Zone.
Ja, was wird da dein richtig Job sein? Im Prinzip das Gleiche, was ich bisher bei RAN gemacht habe. Ich werde in den vorwiegend in den Spielen 19 Uhr oder 22.25 Uhr eingesetzt. Der Zone hat ja auch einen neuen Vertrag bekommen, der, glaube ich, bis 2026 läuft. Und in dieser Rechteperiode haben sie halt die Möglichkeit, exklusive Spiele zu zeigen. Das heißt also um 19 Uhr und 22.25 Uhr Spiele, die nicht im Free-TV laufen. Und dafür werde ich dann auch im Einsatz sein und meine, ja, hoffentlich dann immer noch gute Meinung da abgeben können und das Spiel dann halt begleiten mit einem Kommentator zusammen. Und das wird für mich persönlich ein bisschen anders sein als das, was ich gewohnt bin, weil ich sitze da nicht in so einem großen Studio, sondern ich werde vorwiegend von zu Hause aus kommentieren, beziehungsweise aus meinem Büro. Und der Kollege sitzt dann in Ismaning im Studio und wir werden dann zusammengeschaltet und dann wird es dann halt gestreamt. Ist ein bisschen anders, aber es ist immer noch Football, es ist immer noch NFL und ich freue mich, dass ich da trotzdem die Gelegenheit habe, weiterzumachen. Und es wird bei The Zone eine ganze Menge geben, nicht nur das, was jetzt ich gerade gesagt habe mit zwei Spielen exklusiv. Die dürfen auch übrigens alle 14 Tage das Erstwahlrecht ausführen, welche Spiele sie zeigen dürfen. Das heißt also Woche 3, Woche 5, Woche 7, immer die ungeraden Wochen, darf The Zone aussuchen, welche Spiele sie zeigen möchten und dann muss RTL quasi das andere Spiel nehmen. Und es kommt dazu dann natürlich noch, dass es weiterhin die Night Games gibt, also Thursday Night, Sunday Night und Monday Night. Und es gibt The Zone und Red Zone, also Endzone und Red Zone. Das heißt also, die haben den englischen und die deutsche Konferenz. Das wird auch weiterhin gezeigt werden. Dazu kommen dann halt wirklich auch die Deutschlandspiele und die London Games. Also da hat The Zone ein bisschen größeres Paket bekommen als das, was bisher für sie übrig geblieben war.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön und auch sehr gut, aber man hat es ja jetzt leider auch schon mitgekriegt in der Preseason. Da gab es ja nie nur Liebe für The Zone. Also zum einen, dass der Game Pass weg ist, dass man das jetzt alles über The Zone machen muss, was die Kosten angeht. Naja, jetzt haben sie ja erstmal den Preis übernommen, wie der Game Pass in Deutschland war. Ich weiß jetzt nicht genau, 180 Euro oder sowas, glaube ich, für das Jahr. Danach kommt ja das Abo. Aber eben, was ja viele bemängelt haben, eben, dass die englische Werbung weg ist und dort so eine schöne Dauerschleifenmusik kommt. Wird das nochmal geändert jetzt zur Saison hin? Oder hat man dann einfach, naja, wenn Werbung ist, ist halt Dauerschleife angesagt?
Also ich bin ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich gestehen, über das Meckern oder das, wenn der Deutsche nicht meckert, dann geht's ihm gut.
Ja.
Aber dass überhaupt die Werbung so wichtig für die Leute ist, weil die Produkte können sie ja eh nicht kaufen und andersrum verstehen sie vielleicht das eine oder andere gar nicht. Mhm. Aber das ist die Preseason bisher gewesen. Die Preseason wird immer präsentiert beziehungsweise auch produziert von den einzelnen Teams vor Ort. Das heißt also, das ist nicht das Signal, was zum Beispiel Fox oder was CBS oder NBC dann quasi normalerweise am Spieltag produzieren. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wird es die normale Übertragung geben, die man sonst kennt von der Zone, beziehungsweise von dem NFL Game Pass. Und der Game Pass selber ist in der Hinsicht verändert worden, weil alles, was international läuft, inzwischen über The Zone läuft. Das heißt also, man hat außerhalb der USA keine Möglichkeit mehr, den Game Pass allein einzeln zu kaufen, sondern man muss immer über das Portal von The Zone gehen. Damit hat man zwar nicht den normalen The Zone-Account, aber man hat das normale NFL-Programm. Und es wird auch weiterhin die Produkte geben, die es da gab, also dieses Condensed Game, die Highlights, Condensed, also in 40 nennt sich das ja, dann hat man auch weiterhin die Coaches Cam. Das wird alles schon so kommen. Und deswegen ist es jetzt erstmal der große Schrei, weil es natürlich eine Veränderung ist. Menschen mögen Veränderungen nicht unbedingt. Deswegen kann ich verstehen, dass da einige Leute meckern. Aber ich kann erstmal sagen, bleibt erstmal ruhig. Wir fangen am 8. September an und am 10. ist dann der erste richtige Spieltag. Also das wird schon so laufen, wie man es kennt. Und der Preis, na gut, da sind halt einige Leute drumherum gekommen, weil sie in Brasilien Urlaub gemacht haben und da dann halt eine IP-Adresse bekommen haben anscheinend. Kann ich verstehen, aber wenn man sich das mal runterbricht, was man für 12 Monate mit 180 Euro oder 172 Euro, glaube ich, bekommt, dann ist das schon eine ganze Menge und das wird auch so aussehen, wie es vorher ausgesehen hat. Also da kann ich die Leute beruhigen.
Ja, also ich meine, wie du schon sagte, wenn der Deutsche nicht meckert, das war genau, als jetzt eben die NFL quasi von ProSieben zu RTL gewechselt ist, da war, bevor man überhaupt irgendwas wusste, war erstmal nur Hass da zu lesen im Internet und auch eben bei dem The Zone Game Pass halt erstmal noch Verwirrung, weil manche Sachen nicht ganz so funktioniert haben, aber da war es auch noch weit vor der Saison, also ich mache mir da jetzt auch erstmal nie groß Gedanken. Das wird da schon funktionieren, wenn es dann sein soll.
Ja, nicht gemeckert ist genug gelobt, ne? So kann man es dann auch sagen. Das ist so eigentlich so ein typisch Berliner Spruch, den wir da eigentlich haben. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass Veränderungen nie schön sind, aber man sollte den Ganzen erstmal eine Chance geben. Und das gilt halt immer für solche Sachen, aber Veränderungen sind für viele Menschen halt erstmal schrecklich. Und ich glaube auch die Veränderung, ob es nun, egal welche Sportart beim anderen Streamingdienst oder beim anderen Broadcaster dann läuft, da gibt es halt immer genug Leute, die das mögen und andere Leute, die es nicht mögen. Von daher kann man es nie allen recht machen.
Das sowieso nie, das ist wahr. Gut, jetzt haben wir es mal nie geschafft, eine Brücke zu schlagen. Deswegen kommt jetzt ein bisschen der harte Wechsel, aber wir wollen mal wegkommen vom großen amerikanischen Bruder des Sports und ein bisschen hingehen zur deutschen Liga. Du hast ja von, wir wissen ja alle, dass du große Adler-Legende bist, dort auch noch tief involviert bist. Die Adler sind ja unser nächster Gegner. Bevor wir jetzt aber zum GFL-Team kommen, ihr habt ja mit eurer U19 im Junioren-Bowl gespielt gegen Düsseldorf. Der war ja leider nie ganz so erfolgreich für euch. Warst du vor Ort? Hast du es gesehen, das Spiel im Stream oder sowas?
Also gesehen habe ich es im Stream. Ich konnte leider nicht vor Ort sein, aber habe mir es natürlich angeschaut. Und man muss sagen, bis zur Halbzeit sah es alles ganz schön aus. Ne? Also da haben wir eine tolle erste Halbzeit gespielt, unsere Stärken spielen können, die wir drauf haben. Also ein gutes Laufspiel und unser Passspiel war gut. Die Defense war dominant, gerade zu Beginn mit Turnovers, die wir da kreiert haben. Aber am Ende des Tages, ich denke mal, du spielst auch ein bisschen auf diese Entscheidung drauf an, Incomplete Pass und dann doch gefangen gegeben. Am Ende des Tages muss man halt so ein Spiel leider abhaken. Man kann es jetzt eh nicht mehr rückgängig machen und die Fehlentscheidung, die viele Leute gesehen haben, glaube ich auch, war deutlich zu sehen, dass es eine Fehlentscheidung war. Das passiert im Sport, aber wer in der zweiten Halbzeit keine weiteren Punkte erzielt und sich dann halt in entscheidenden Situationen dann auch teilweise Strafen oder auch schlechte Situationen, schlechte Meinungen da rüberbringt, der muss halt damit leben, dass man so ein Spiel auch verliert. Also ich bin immer noch relativ angegangen von diesem Spiel, weil ich auch emotional da mit involviert war, weil ich mich um die Jugend bei den Berlin Adlern im Vorstand jetzt kümmere. Die Jungs hatten sich wirklich verdient. Das ist das Schlimme. Die hatten eine ganz tolle Saison. Die haben waren gut vorbereitet, haben dann aber den Fokus leider verloren. Und da muss man sagen, am Ende des Tages hat Düsseldorf das Quäntchen Glück mehr gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der vierte Versuch, der dann als Komplett gegeben wurde, hat halt dazu geführt, dass sie eigentlich im Field Goal probieren wollten mit auslaufender Uhr oder mit 20 Sekunden auf der Uhr. Da haben wir dann auch noch den Kicker geeist, was bei über 50 Yards für einen Jugendkicker ja doch schon ganz schön weit ist. Hätte ich jetzt vielleicht als Coach nicht entschieden. Aber es ist so, wie es ist. Und dann haben sich die Panther halt überlegt, ja, die Strecke ist ganz schön weit. Wir legen alles auf eine Karte oder setzen alles auf eine Karte und haben das Laufspiel probiert. Und das hätte man eigentlich verhindern müssen, dass da beim 4. und 5. der Mann dann auch noch durchläuft bis in die Endzone. Das war also ein Ding, muss man dann halt am Ende des Tages auch als Verlierer den Hut ziehen und sagen, ja, haben sie gut gemacht. Und wir haben es halt leider nicht gut genug gemacht. Wir waren lange Zeit gut, aber über die gesamte Strecke des Spiels waren wir dann halt nicht gut genug, um den Titel zu gewinnen.
Aber traditionell haben die Adler ja eine super gute Jugendarbeit. Und jetzt sagst du, dass du damit involviert bist. Kannst du da vielleicht irgendwas von erzählen oder allgemein über die Jugendarbeit in Berlin?
Ja, wir haben die letzten Jahre wirklich sehr großes Augenmerk drauf gelegt, die Jugend aufzubauen bzw. zu verbessern noch. Wir haben mit Zach Cavanaugh, der ja auch unser Quarterback ist, wo wir bestimmt auch noch mal gleich drüber sprechen, haben wir einen hauptamtlichen Trainer im A-Jugendbereich. Das heißt also, der macht nichts anderes außer Football bei uns zu spielen und dann auch die A-Jugend zu coachen.
Die A-Jugend, kurz dich zu unterbrechen, das ist die U19 quasi.
Genau, das ist die A-Jugend, ist halt von 16 bis 19, ne? Das sind ja die. Und wir haben inzwischen ein riesengroßes Programm aufgebaut, wo wir mit 6 Jahren anfangen, Football zu spielen, dann im Fleckbereich. Das geht bis 10 und dann fängt halt schon die C-Jugend an, das ist die U13. Also zwischen 10 und 13 kann man dann entscheiden, ob man weiter Flag-Football spielen will oder ob man Tackle-Football spielen möchte. Dann haben wir natürlich die U16, Entschuldigung, das ist die B-Jugend. Und da haben wir inzwischen so einen großen Zulauf von anderen Mannschaften bekommen, die halt merken, ja, wir wollen erfolgreich Football spielen, wir wollen leistungsorientiert Football spielen, dann muss man halt zu den Adlern gehen, weil was anderes gibt's im Moment auf diesem Leistungslevel nicht in Berlin. Leider mussten ja die Berlin Rebels ihre U19 GFL Juniors Mannschaft abmelden, weil sie nicht genügend Leute hatten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir denen die alle weggenommen haben, sondern die haben halt das nicht auf die Reihe gekriegt, da genug von unten nachzuführen. Und das ist schade drum, weil es ist natürlich immer schön, auch Lokalderbys zu spielen, gerade auch auf dem Level. Und wir sind inzwischen so weit, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich 2 B-Jugendmannschaften anmelden müssen. Also eine 9er-Tackle und eine 11er-Tackle-Mannschaft, weil wir einfach gerade in diesem Bereich zwischen 13 und 16 Jahren so einen großen Zulauf bekommen haben, dass wir Schwierigkeiten hatten, die alle in einen Kader zu bringen. Weil wir haben leider hier in Berlin eine Begrenzung, dass man maximal die doppelte Anzahl an Pässen haben darf, die die Mindestspielerzahl ist. Und die Mindestspielerzahl ist 22. Das heißt, wir dürfen maximal 44 Spielerpässe ausstellen. Wir hatten teilweise bis zu 65 Spieler bei uns in der B-Jugend. Und das hat sich ein bisschen relativiert, weil da waren natürlich auch viele neue Leute dabei, die jetzt nicht unbedingt gleich zum Einsatz kommen können und ein paar Abgänge durch Schule oder Verletzungen. Aber am Ende des Tages ist es immer noch so, dass wir nicht die gesamte Mannschaft aufstellen dürfen. Und das heißt natürlich dann auch wieder Leute, schwere Entscheidungen zu treffen und nach Hause zu schicken, beziehungsweise zu sagen, nee, du dieses Jahr nicht, sondern erst nächstes Jahr. Das hoffen wir nächstes Jahr zu ändern, indem wir dann halt mit einer zweiten Mannschaft im 9er-Tackle-Bereich spielen, wo wir dann auch strikt trennen müssen. Das gibt dann Spielerpässe für 9er-Tackle und für 11er-Tackle. Und dann dürfen wir quasi mit der großen Mannschaft, dürfen wir dann auch im normalen Ligabetrieb wie gegen euch dann spielen. Wir dürfen dann aber mit der 9er-Mannschaft dann auch im regionalen Bereich hier in Berlin-Brandenburg noch spielen. Da gibt's auch Unterschiede inzwischen. Ja, und die bin mal gespannt, wie jetzt dann die U19 sich nächstes Jahr aufstellen wird. Nach dieser zweiten Niederlage im Finale, nachdem 2022 ja auch schon Düsseldorf das Ende war, hoffe ich mal, dass trotzdem noch genug Leute heiß sind und motiviert sind, um nächstes Jahr nochmal neu anzugreifen. Wobei wir natürlich auch das Glück haben, dass aus dieser Mannschaft eine ganze Menge jetzt nach oben in den Herrenbereich gespült wird. Und wir da Möglichkeiten haben, nicht nur die GFL-Mannschaft zu verstärken, sondern wir haben ja auch eine Academy-Mannschaft. Das heißt also, unsere zweite Mannschaft wird da auch noch ein paar Leute bekommen, die noch nicht so weit sind, den Sprung gleich direkt in den GFL-Kader zu schaffen. Und da können wir sie halt weiter bei uns behalten und ausbilden. Und da sind Spieler dabei, wie zum Beispiel Jonas Kürbis, der lange Zeit in der Academy gespielt hat, dieses Jahr als dritter, vierter Receiver im GFL-Kader war. Da freuen wir uns natürlich, dass wir dann aus den eigenen Reihen, ohne in fremden Gefilden fischen zu müssen, haben wir dann die Möglichkeit, unsere Mannschaft aufzufüllen und vor allen Dingen auch wirklich qualitativ zu verstärken. Und das wird für die kommende Saison auf jeden Fall ein großer Pluspunkt sein, dass wir schon mal einen großen Stamm an Spielern haben, die eine gute und langjährige Ausbildung schon haben.
Das klingt auf jeden Fall auch wieder sehr schön und sehr gut. Das ist natürlich auch erstaunlich, dass man trotz der großen Bevölkerungsanzahl, die ja nun in Berlin herrscht, trotzdem anscheinend nur ein Team hat, was eine effektive Jugendarbeit erzielt. Weil du sagtest ja, Rebels mussten es einstellen, weil zu wenig nachkam. Andere Berliner Teams, die kommen wahrscheinlich gar nicht erst so weit, so eine stabile Jugendarbeit aufzubauen. Ich meine, steckt ja auch viel Ehrenamt und Trainerdasein dahinter. Das macht ja nie bloß ein Trainer im Football, das machen ja ganz viele. Da ist natürlich schön, wenn ihr das so von klein auf aufbauen könnt und dann auch eben so einen starken Zulauf habt.
Ich möchte dann aber noch mal kurz eine Lanze brechen für die anderen Mannschaften. Also es ist ja nicht so, dass wir die einzigen sind, die wirklich Talente hervorbringen. Aber im Moment ist es so, dass halt andere Teams teilweise Schwierigkeiten haben, genug Trainer bzw. Trainingsflächen dann zu bringen und auch eine gesamte Mannschaft zusammenzustellen. Die haben gute Arbeiten, die machen gute Arbeiten, die bilden gut aus. Es ist längst nicht so, dass wir alle Spieler, die bei uns im Jugendbereich oder auch in der Männermannschaft spielen, völlig alleine entdeckt haben, sondern die sind halt aus anderen Teams gekommen, wie Thunderbirds, wie Cobras, wie Rebels oder auch Spandauer Bulldogs, die bei uns ja auch direkt vor der Tür sozusagen sind. Und da haben wir die Möglichkeiten, denen halt den nächsten Schritt zu geben. Das ist das, was sie, wenn sie auf gutem, hohen Level spielen wollen, sonst nicht haben. Und bei uns haben sie die Möglichkeit. Und dadurch ist halt aber auch die Zusammenarbeit untereinander, auch mit der Kontakt und die Gespräche mit den anderen Mannschaften sind von unserer Seite auf jeden Fall immer offen und immer da. Das heißt also, wenn jemand kommt, ein Coach sagt, Mensch, ich habe hier ein super Talent, der müsste eigentlich in der GFL Junior spielen, aber wir können es nicht, weil wir nicht die Leistungsdichte haben und nicht die Möglichkeiten haben. Auch finanziell ist das ein Punkt, weil du musst weiter reisen, du musst mehr Coaches anstellen. Also das hast du nicht bei allen Mannschaften. Und die kommen dann zu uns und bieten uns dann teilweise sogar die Leute so ein bisschen an, nach dem Motto, könnt ihr bitte den unter eure Fittiche nehmen und ihn auszubilden, weiter ausbilden. Und das finde ich klasse, dass wir da trotzdem die Gelegenheit haben. Also die gesamte Jugendarbeit in Berlin und Brandenburg ist ziemlich gut. Man sieht es auch daran, dass Potsdam jetzt auch in die GFL Juniors aufgestiegen ist und da wirklich lange Zeit gut mithalten konnte. Aber es dauert halt ein bisschen, bis man da so ein Programm komplett aufgebaut hat. Und ich meine, uns gibt's ja schon seit über 40 Jahren. Also von daher ist das halt eine Sache, die wir von Anfang an, schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, kann man ja schon sogar Jahrtausend sagen, haben wir angefangen, halt auch die Jugend dementsprechend halt aufzubauen und immer wieder nach vorne zu bringen. Und mehrfache deutsche Meister belegen das ja, dass wir da eigentlich einen ganz guten Weg gehen.
Ja, natürlich. Du sagst es ja auch, also dass die eben von anderen Vereinen dann zu euch kommen, weil sie eben selber die Leistung nie bringen können oder nie stellen können. Ist ja ähnlich auch bei uns, vielleicht noch nicht ganz so extrem im Jugendbereich, aber auch im Männerbereich kommen ja eben Spieler von den Radebeul, Suburban Foxes oder von den Chemnitz Crusaders, die einfach dann sagen, okay, wir wollen den nächsten Schritt wagen, wir wollen in die GFL. Und die sind dann, werden ja auch Spieler aus Leipzig, die dann 1, 2 Jahre oder 3 bei uns waren, dann wieder zu ihrem Team zurück sind. Tim Weidner ist da so ein Beispiel, der dann wieder zu den Leipzig Lions zurückgegangen ist. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich da eben offen drüber kommuniziert und eben sagt, okay, wir wollen hier eine Möglichkeit bieten. Und vielleicht kommt der Spieler zurück und bringt ein gewisses Niveau auch mit zurück, um andere zu fördern dann dadurch.
Ja, spätestens, wenn er aufhört zu spielen und vielleicht als Coach weitermacht. Das ist natürlich auf jeden Fall immer eine gute Idee.
Ja. Du hast ja aber auch gesagt, ihr seid ja froh, dass ihr dann so viele Talente hochnehmen könnt in die GFL beziehungsweise in die Academy-Mannschaft. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich aber auch die Räuber vor der Tür. Man muss es ja sagen, wie es ist. Das ist jetzt so ein bisschen das Fass ohne Boden, was wir hier aufmachen. Wenn wir uns jetzt über die ELF unterhalten wollen, dann müssen wir, glaube ich, eine zweistündige Extra-Folge mit dir machen. Deswegen würde ich das Thema relativ knapp halten wollen. Du hattest ja schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, weil ich bin ja Steelers-Fan, daher kenne ich den Steelcast. Da gibt's ein längeres Interview mit dir, die aus dem Here We Know, das war, glaube ich, eine Twitch-Folge, die dann zum Podcast geworden ist. Da hast du ja schon relativ viel über das Thema ELF erwähnt. Also wer das gerne mal hören möchte, sucht einfach mal auf Spotify den Steelcast und das ist die Folge vom 5.7. Da gibt's das ausführlich. Auf was ich hinaus will, ist jetzt einfach nur, dass auch dieses Jahr, beziehungsweise Anfang der Saison, ja, ihr relativ viele Abgänge bei den Adlern hattet, gen ELF. Ich glaube, 10 Spieler oder so waren das. Liegt es jetzt deiner Meinung nach alleine daran, dass die Adler dieses Jahr ein bisschen schwerer haben? Oder woran könnte es dieses Jahr liegen, dass es eher nie so rund läuft wie letztes Jahr?
Also natürlich fehlt uns ein bisschen die Qualität in der Tiefe, weil halt, wenn du ein Viertel deiner Mannschaft oder knapp ein Viertel deiner Mannschaft verlierst, dann ist das ein außergewöhnlicher Punkt. Warum das auch immer so sein sollte, kann ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Ich stehe relativ kritisch zur ELF. Ich war lange Zeit in der Planung mit involviert, um das Thema überhaupt anzuschieben. Dann sind wir ja mit der Berliner Mannschaft dann doch nicht zum Zuge gekommen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das Ganze kritisch sehe, sondern ich sehe es halt kritisch, weil im Moment ist es so, wir bilden alle aus. Wir bereiten sozusagen das Feld. Dann sprießen die kleinen Samen dann zu Pflanzen heran und dann kommt jemand und erntet halt das Ganze ohne irgendeine Art von Gegenleistung, weil, wie du es eben auch schon gesagt hast, im Moment ist es halt so, wenn du Spieler von anderen Teams bekommst als GFL-Mannschaft, dann gibt's ja aber auch irgendeine Art Rückfluss. Also das ist ja auch so, dass man trotzdem Mannschaften auch davon profitieren, dass nicht alle in der GFL unterkommen, sondern auch Spieler wieder zurückkommen oder nach ihrer aktiven Karriere als Coach arbeiten und ähnliches. Das passiert da ja nicht. Die ELF ist ganz klar finanzorientiert und möchte Gewinne machen und möchte da ein schönes Footballprodukt machen. Wir haben dieses Jahr wirklich gelitten, weil gerade so eine Leute wie Max Zimmermann, der uns gefehlt hat im Passangriff, weil der einfach auch einen Mailand Bacher entlasten kann und weil er einfach ein großes, perfektes Ziel ist, der bei Thunder dann lange zu Beginn erstmal Schwierigkeiten hatte, reinzukommen. Und jetzt so langsam zeigt, was er wirklich kann, das ist einer, der uns definitiv fehlt. Und unsere gesamte Linebacker-Crew, also die ersten 5 Mann sind weg gewesen, 4 davon in die ELF. Und das macht natürlich auch einen ganz schönen Unterschied, wenn gerade in der Mitte der Defense da was fehlt. Was dann noch dazu kam, wir hatten zwar nominell eine ganze Menge an Spielern, aber das waren halt viele Spieler auch dabei, die eher jung waren und nachgerückt sind sozusagen und noch nicht so die GFL-Erfahrung hatten. Und da war dann wirklich zu merken, als die Verletzungsmisere uns erwischt hat, dass da halt Qualitätsverlust ist. Das muss man wirklich sagen. Wir haben, ich glaube, 16 Verletzte gehabt, davon alleine, glaube ich, 11 Starter, Offense und Defense im Laufe der Saison. Und gerade unsere Importspieler, also ihr wisst es selber, wie wichtig heutzutage die Importspieler sind. Wenn dir der amerikanische Wide Receiver 5 Minuten vor dem Spiel in Dresden sagen muss, ja, ich kann leider doch nicht spielen, ich habe zwar die ganze Woche trainiert, aber ich kann leider doch nicht spielen, dann ist der gesamte Gameplan im Arsch. Und dann sitzt du da und probierst das Ding irgendwie anders umzubiegen. Dann haben wir den ja ausgetauscht oder mussten ihn austauschen, weil er einfach nicht wieder zurückkam. Dazu kommt unser bester Pass-Rusher, der Defense End hat sich schon früh verletzt mit dem Kreuzbandriss. Jetzt unser bester Tackler, Donovan Hayden, der hat sich noch einen Arm gebrochen. Also wir haben so ein bisschen die Seuche am Fuß dieses Jahr oder am Handgelenk oder wo auch immer das halt ist. Aber wir haben ganz, ganz viele Ausfälle gehabt und hatten vor allen Dingen eigentlich in der Defense das große Problem. Wir haben zwar immer mal wieder mit Punkte machen können, aber wenn du halt dann unerfahrene Spieler auf Schlüsselpositionen hast, dann ist das echt gefährlich. Und wir hatten es sogar im letzten Spiel gegen die Paderborn Dolphins auch auf einmal, hatten wir keine Linebacker mehr. Wir mussten dann unseren Defense End, Jason Oluwa, mussten wir dann halt als Mittellinebacker spielen lassen. Und das hat dazu geführt, dass wir in der zweiten Halbzeit nochmal ganz schön gewackelt haben und die zweite Halbzeit auch verloren haben, aber das Spiel ein Glück gewonnen, weil wir in der ersten Halbzeit gut gespielt haben. Ich hoffe, dass wir jetzt noch ein paar wieder fit kriegen fürs Wochenende, für die entscheidende Phase, weil das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Und da fehlt einem halt die Tiefe und diese 10, 11, 12 Mann, die dann abgewandert sind. Erstaunlicherweise sind ja sogar welche wieder zurückgekommen inzwischen im Laufe der Saison. Hat uns dann jetzt wenigstens in die Situation gebracht, dass wir die letzten beiden Spiele oder zwei von den letzten drei Spielen gewinnen konnten und gegen Braunschweig sogar relativ lange bis ganz kurz vor Schluss die Situation hatten, dass wir hätten das Spiel gewinnen können. Das zeigt, dass wir jetzt wieder einigermaßen Qualität haben im Kader, aber ich hoffe mal, dass es nicht noch weitere Ausfälle gibt und wir dann quasi den letzten Strohhalm, den wir noch haben, dann vielleicht auch noch abknicken müssen und dann ja die Saison eigentlich in die Tonne treten müssen.
Ja, du sagst Rest der Saison. Also wenn ich da jetzt richtig liege, liegt der Strohhalm quasi da, dass ihr alle restlichen Spiele gewinnen müsst und darauf hoffen, dass die Rebels alles verlieren, ne?
Richtig. Und wir spielen gegen euch und wir spielen noch gegen Potsdam. Also das wird eine Mammutaufgabe. Ich würde jetzt erstmal frecherweise behaupten, das Spiel gegen Dresden ist noch ein bisschen einfacher als das gegen Potsdam. Ihr habt es ja am letzten Wochenende selber mit erlebt, wie stark Potsdam dieses Jahr ist. Aber trotzdem, wir müssen ja nicht nur, dass wir alles gewinnen müssen, wir müssen auch darauf hoffen, dass die Rebels auch verlieren. Jetzt haben die gegen Saarland verloren. Das war für mich keine Überraschung, weil das ist ein ganz weiter Weg für die Rebels gewesen, ins Saarland und da zu spielen. Und auswärts sind sie auch nicht so stark wie zu Hause. Ich kenne jetzt gar nicht das Restprogramm. Ich glaube, sie spielen noch gegen Braunschweig und ihr müsst, glaube ich, noch gegen sie spielen.
Kiel haben sie jetzt als nächstes und ich glaube Braunschweig noch, ja.
Ja, okay. Kiel ist hat sich verbessert im Laufe der Saison, aber wir sehen, wie motiviert die noch sind. Kann also am nächsten Wochenende dann quasi schon vorbei sein. Und wir wissen, was auf uns vor uns liegt und wissen auch, wie gering die Chance ist, dass wir wirklich noch in die Playoffs kommen. Man sieht jetzt, dass das erste Spiel gegen die Rebels wirklich so ein Saisonentscheidung war. Das hätten wir nicht verlieren müssen. Da haben wir eigentlich auch sehr gut angefangen und haben dann aber auch schon wieder im Laufe des Spiels Verletzungsprobleme gehabt, haben die zweite Halbzeit also wirklich mies gespielt auch. Und da gibt's kein Rückspiel dieses Jahr. Durch das Snake-Prinzip spielen wir dieses Jahr nur einmal gegen die Rebels. Und das hat uns so ein bisschen auch gleich mal den Dämpfer für die Saison gegeben. Und man merkt jetzt am Ende der Saison, wie wichtig eigentlich auch so ein guter Saisonstart sein kann, gerade wenn du gegen den vermeintlichen ärgsten Gegner, der um die Playoff mit dir kämpft, dann so eine Niederlage kassierst. Und jetzt müssen wir halt einen Sieg mehr haben als die Rebels. Ein Gleichstand zählt halt nicht, weil da haben die Rebels den direkten Vergleich gewonnen.
Ja, das ist ähnlich wie bei uns. Der Lost gegen die Rebels ist irgendwie, wirkt jetzt noch mal schlimmer nach dem letzten Wochenende, nachdem wir gegen Potsdam so verloren haben. Ja, hätten wir sonst auch bloß eine Niederlage. Aber hätte Fahrradkette, wie man so schön sagt, so ist es halt. Wir kommen ja nur auch nicht mehr ganz so entspannt zu euch. Also wenn man da sieht, wir müssen ja nur auch weiterhin gewinnen, damit wir vor Braunschweig bleiben, weil die sind wieder stärker geworden, nachdem sie mal ein kleines Tief hatten. Ja, wir wollen ja unser Heimrecht in den Playoffs zumindest im Viertelfinale nie hergeben, unseren zweiten Platz. Also ich denke, das wird ein harter Fight am Wochenende werden, auf jeden Fall.
Ja, das ist leider ein bisschen schade, dass ihr gegen Potsdam verloren habt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es lieber gehabt, wenn ihr entspannt zu uns kommen könnt und eigentlich relativ sicher auf der Position 1 oder 2 dann landen könnt. Aber so ist halt nun mal Football und so ist Sport. Und andersrum bringt es halt eine Menge Würze mit. Und beide Mannschaften müssen von Anfang an bis Ende des Spiels halt alles geben. Und das finde ich halt sehr schön, dass man da wirklich sagen kann, das wird ein Spiel sein, wo keiner sich zurücklehnen kann. Und das ist für die Zuschauer natürlich eine tolle Sache. Die kriegen da hoffentlich einen schönen Fight geboten.
Das stimmt, das werden wir hoffentlich sehen, weil ansonsten hättet ihr wahrscheinlich einfach die Berliner Mauer vor der Endzone errichtet und gesagt, ihr kommt hier nie durch.
Ja, das wollen wir sowieso, aber das ist leider, die ist sehr löchrig geworden, leider.
Ärgerlich. Naja, jetzt sind wir ja schon übergangsweise schön beim Spiel gelandet. Wollen wir noch mal kurz mit einwerfen, wann es denn ist, ne? Am Samstag, am 2.9. um 17 Uhr im Poststadion. Da ist mir schon aufgefallen in der Vorbereitung, ihr habt ja bei euch auf der Webseite auch immer das Stade Napoleon stehen. Das ist nicht das gleiche Stadion, oder? Wir spielen im Poststadion. Ist das so eure Spielstätte und das andere die Trainingsstätte? Oder was ist da
genau,
der Unterschied?
Genau richtig. Wir haben das Stade Napoleon, ist unsere Trainingsstätte, wo auch die Geschäftsstelle ist. Das ist so ähnlich so ein bisschen wie bei euch mit dem Trainingsfeld und Geschäftsstelle und alles. Das eigentliche Spielfeld ist das Poststadion seit einigen Jahren. Das war bloß in Corona-Zeiten dann gesperrt. Dann hatten wir nicht die offizielle Genehmigung, dort spielen zu dürfen. Wir haben natürlich auch immer da die Nachbarn sozusagen mit dabei, die Fußball spielen. Das heißt, da muss man auch im Sommer immer eine Rasenpause einlegen. Aber das eigentliche Spielfeld für die GFL-Mannschaft ist das Poststadion. Das ist einfach größer, es ist besser in der Übersicht für die Zuschauer. Wir haben mehr Platz für Logistik, für Fans, für die Fans, für die Fanstände, fürs Essen, Trinken. Wir haben eine bessere VIP-Bereich-Area, die wir dort nutzen können. Und die Zuschauer sitzen einfach erhöht. Wir haben auch die Gelegenheit, die Kurve mitzunutzen. Wir könnten theoretisch sogar, wenn es mal richtig voll wird, auch die Gegengerade benutzen, wo man auch vernünftig sitzen kann. Das Stade Napoléon ist halt ein Trainingsstadion, wo bis zur U19 und die Academy auch ihre Spieler austragen. Aber das ist eigentlich unser Trainingsbereich. Und der ist nur als Auswahl- oder Ausweichstätte da, wenn das Poststadion aus welchen Gründen auch immer nicht bespielt werden kann. Deswegen ist eigentlich die Heimspielstätte, ist das Poststadion für das GFL-Team.
Aber stimmt, das wäre hilfreich, wenn das die VIP-Tribüne ein bisschen erhöht ist. Wir hatten nämlich schon mal bei einem Auswärtsspiel gegen euch Ärger mit der VIP-Tribüne gehabt, weil wir zu laut waren und direkt drüber saßen. Und da hat man schon mal ein bisschen,
ja,
ein bisschen leicht aneinander gekommen.
Ja, aber das passiert auch, ja. Das ist ja nicht so schlimm. Also ja, ich finde es ja toll, wenn die Fans mitkommen, gerade aus Dresden, sind immer sehr reisefreudig und sind oft mit dabei und viele dabei. Wir haben es aber jetzt so gemacht, dass die Gästefans auf der Tribüne rechts sitzen, also und links ist der VIP-Bereich. Da sitzen dann unsere Adlerfans und die kennen sich ja mit den Gästen zusammen schon ein bisschen länger, deswegen ist das alles nicht so schlimm. Also ihr könnt rechts ganz viel Radau machen und das ist nicht so schlimm.
Wenn die VIPs sich dann beschweren, dann sind wir wirklich laut.
Ja, aber dann habt ihr euren Job ja gemacht, das ist ja richtig.
Genau. Ja, ist doch aber schön, dass das da dann reagiert.
Und da kann man auch gleich noch mal kurz ein bisschen Werbung einschieben, nämlich für unsere Auswärtsfahrten. Die fahren nämlich diesmal mit einem großen Bus nach Berlin. Es geht nicht mit kleinen Bussen los, sondern ein großer Bus und der will gefüllt werden. Also, liebe Leute, wendet euch an Philipp oder Nico. Ich glaube, das Ticket kostet 25 oder 28 Euro für den Bus nach Berlin. Wenn ihr da Bock habt, müsst ihr nicht selber fahren, fahrt mit dem großen Bus.
Das macht auch mehr Spaß zusammen.
Das stimmt, das macht immer sehr Laune da. Und wenn die Leute Glück haben und die Anja ist dabei, gibt's Kaffee. Das hat sie ja mal irgendwann versprochen. Ich weiß nicht, ob sie das vergessen hat, aber das ist ganz wichtig.
Hat sie verdrängt, erfolgreich.
Nee, aber wir sind ja auch quasi dabei. Also wir spielen ja zurzeit, weil du sagtest, in unserem Trainingsgelände. Das ist ja auch viel zu klein für alles. Wir haben auch so eine riesengroße Jugendabteilung. Unser Verein zählt mittlerweile mit den Cheerleadern zusammen fast 1000 Mitglieder und wir haben halt ein Trainingsfeld. Und unser Stadion, wo wir vorher immer drin waren, das ist gerade im Bau. Und wie es bei städtischen Projekten ist, brauchst du dir als Berliner gar nicht sagen. Natürlich ist da ein bisschen Delay dabei. Wir hoffen, dass wir da nächstes Jahr schon reinkommen, aber nichts Genaues weiß man noch nie, leider.
Ja, wir kennen ein Liedchen von Singen. Unser Stade Napoléon hat 14 Jahre gebraucht, bis es richtig fertig gebaut wurde. Und es ist immer noch nicht ganz fertig, weil
du uns fehlt Hoffnung. Noch,
ja, nee, wir machen, wir, also ich hoffe mal, dass Dresden ein bisschen schneller ist als Berlin. Aber wir haben halt das Problem, dass bei uns die Umkleidesituation im Stade Napoléon noch relativ beengt ist. Und wir sollen da nächstes Jahr ein paar neue Containergebäude bekommen, die dann als richtige Kabinen genutzt werden können. Weil die alten Kabinen sind dann doch eher so für 20 Leute gedacht, zwei Stück davon. Das heißt, du kriegst eine Footballmannschaft eigentlich unter und unsere Heimmannschaften ziehen sich dann in unserem Fitnesszelt um, wo eigentlich normalerweise halt das Krafttraining stattfindet. Deswegen ist das Stade Napoléon noch nicht hundertprozentig gut einsetzbar und wir haben halt auch nur auf der einen Seite so eine Steintribüne und auf der anderen Seite ist es flach. Da hast du halt nicht optimale Gelegenheiten, um so ein Footballspiel zu gucken. Für ein Jugendspiel reicht's und bis zur Academy reicht's auch. Wir haben auch letztes Jahr, glaube ich, 2-3 Spiele dort gespielt. Irgendwie geht's, aber also eine erhöhte Tribüne mit ein paar Sitzplätzen drauf, das macht schon ein bisschen mehr Spaß, als 3 Stunden da irgendwo auf dem Stein stehen.
Das stimmt, ja. Und ich hoffe einfach mal, dass der eine Arbeiter, der hier in Dresden am Stadion baut, sich richtig Mühe gibt.
Ihr könnt ihn ja unterstützen. Ich sage, Union Berlin hat das auch geschafft. Die haben mit Fans dann das Ding zu Ende gebaut.
Ja okay. Lass mal, wir machen das hier selber.
Ja, genau.
Ja, aber kommen wir mal wieder zurück zum Spiel vielleicht. Wir wollen ja noch mal ein bisschen über die Adler reden. Du hast ja schon gesagt, ihr seid verletzungsgebeutelt dieses Jahr. Bei uns war es die letzte Saison, die, naja, drunter und drüber ging, was Verletzungen anging. Ihr habt in der Sommerpause noch mal ein bisschen nachgelegt und eben neue Spieler verpflichtet. In der Summe, ich glaube, so was um die 10 Spieler sind noch mal dazugekommen. 8, wenn man nicht richtig gerechnet hätte. Wir wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt auf jeden hier eingehen. Wer mir aber besonders aufgefallen ist, ist euer Running Back CJ Okpalobi, der ja von den Raiders Tirol gekommen ist. Gleich mal die erste Frage. Der ist als Running Back gesigned worden, aber irgendwie steht er als Wide Receiver im Roster. Was ist er denn nun?
Wide Receiver. Wir haben auf den Running Back-Positionen eigentlich ganz gut Glück gehabt, dass wir da nicht so einen Verletzungsausfälle gehabt haben. Bei den Wide Receivern hatten wir definitiv längst nicht mehr die Tiefe und deswegen, weil er beide spielen kann und weil er auch ein guter Returner ist und eine wahnsinnige Endgeschwindigkeit für deutsche Verhältnisse hat, ist er definitiv als Wide Receiver bei uns gelistet. Er ist auf dem Roster offiziell RB-WR, also er könnte theoretisch auch Running Back spielen, aber da haben wir mit Patrick Oliveira, unserem Brasilianer-Import, einen ganz guten Mann, der für die Toughen Yards ist. Und wir haben vor allen Dingen auch dort einen wunderbaren Rookie bekommen, der von den Spandauer Bulldogs kam, Kelechi Opera Ocha. Das ist witzig, mit seiner Mutter habe ich damals zusammen bei Berlin Thunder 1999 gearbeitet. Und jetzt ist ihr Sohn so weit, dass er bei uns als Running Back spielt und hat da sich wirklich die Sporen verdient, hat einige Touchdowns erzielt, ist nicht nur ein guter Läufer, sondern auch ein guter Passempfänger, kann also auch aus dem Backfield heraus ganz gut Bälle fangen. Und es freut mich wahnsinnig, dass so ein junger Spieler dann auch die Einsatzzeiten bekommt. Deswegen auf der Running Back Position ist es gar nicht so schlimm. Wide Receiver war es deutlich schlimmer und natürlich in der Offense Line. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir, dass die Leipzig Kings da mal die Segel gestrichen haben und wir einen der besten deutschen Offense-Liner bekommen konnten mit Dominik Behrens. Das ist also wirklich ein Riese, der auf der linken Seite da wirklich uns auch eine große Lücke gefüllt hat, weil wir da wirklich auch schon vor der Saison Verletzungspech hatten. Dann mussten wir auch im Defense Backfield noch ein bisschen nacharbeiten und haben dann noch zwei Wide Receiver bekommen. Einmal mit Moritz Jasper Brinkmann, der direkt aus der A-Jugend U19 zu den Leipzig Kings gewechselt ist und jetzt dann aber wieder zurückkam. Und dann haben wir auch noch im Defense Backfield und im Linebacker-Position wieder Leute bekommen, die von der ELF zurückgekommen sind und sich daran erinnert haben, dass die Berlin Adler ja doch eine ganz gute Adresse sind. Also am Ende des Tages muss man sagen, wir sind zwar vielleicht ein bisschen langsamer in der Entwicklung als eine junge, aufstrebende ELF-Mannschaft, die mit viel Geld um sich schmeißt und mit viel Werbung um sich schmeißt, aber wir sind wie so ein Tanker. Wenn man den Kurs dann erstmal eingegeben hat, den schlägt man dann auch ein und den behält man dann auch bei und deswegen kommen auch die Leute wieder zurück. Und es war auch wichtig, sonst hätten wir wahrscheinlich weder gegen Kiel noch gegen Paderborn wirklich competitive sein können und da Siege einfahren. Und man hat es auch gesehen, wie nah wir an Braunschweig dran waren. Also das hat gezeigt, wir sind schon gar nicht so schlecht. Jetzt gab es wieder einen kleinen Rückschlag, dass unser Middle-Linebacker weg ist und mit Armbruch halt dieses Jahr nicht mehr spielen kann. Donovan Hayden, ich habe es erwähnt. Aber auch da gilt dann halt Next Man Up. Da haben wir Marcel Steffen jetzt zurückbekommen von Berlin Thunder und hoffen, dass es da wenigstens die Lücke ein bisschen geschlossen werden kann.
Und wie sieht's denn mit eurem Quarterback aus? Der hat dieses Jahr 19 Touchdowns und 9 Interceptions. Die Rate ist ja jetzt nie ganz so schön. Und ja, Passgenauigkeit so bei 60%. Wie läuft's bei ihm und mit seinen Wide Receivers und so?
Zach wird man, wenn man jetzt rein nach den Zahlen geht, ihm sagen, ist eine schlechte Saison. Aber er hat während der Saison einen Bandscheibenvorfall gehabt und hat trotzdem gespielt. Und ist dadurch, hat man also wirklich gesehen, in der Mobilität deutlich eingeschränkt gewesen. Er ist auch nicht mehr so explosiv unterwegs gewesen, wie er zum Beispiel im letzten Jahr im Hinspiel gegen euch in der ersten Halbzeit da wirklich das Ding alleine rumgetanzt hat. Also man merkt leider in dem Sinne, dass er schon 36 geworden ist und dass er da vieles zwar mit Erfahrung machen kann, aber er war lange Zeit auch gehandicapt. Und wenn du aber ihn kennst und mit ihm mal sprichst, dann weißt du, wie sehr er glüht und brennt für so eine Football-Mannschaft und da auch den vollen Einsatz bringt. Also Zach wird auf jeden Fall weiterhin bei uns der Quarterback sein für die kommenden Spiele. Natürlich gibt es auch immer einen Plan B, den werde ich jetzt hier nicht verraten, aber wir haben natürlich Möglichkeiten, auch darauf zu reagieren, wenn ihm mal was passiert, aber man hat es gemerkt, er war halt deutlich eingeschränkt. Dazu kam dann halt, dass die Receiver durchgewechselt haben, dass da immer wieder auch Verletzungsprobleme gab. Dadurch ist, also ich möchte erst mal sagen, 19 Touchdowns ist wirklich unter seinem Schnitt, 9 Interceptions, okay, ist für GFL-Niveau, geht noch, finde ich, aber die Pass-Completion-Rate, die hat deutlich gelitten und es hat auch mit seiner Beweglichkeit und seiner Mobilität zu tun gehabt, dass er längst nicht mehr so den Drall da hatte, um den Ball förmlich an den Mann zu schmeißen, sondern musste halt manchmal nur in die Nähe schmeißen und die letzten Jahre davor war ja einer der deutschen, oder einer in der deutschen Liga, einer der Quarterbacks mit den höchsten Passgenauigkeiten. Und wer ihn kennt, weiß auch, dass es ihn am meisten selber nervt, dass er nicht die Leistung bringen konnte dieses Jahr, wie er letztes Jahr gezeigt hat und das Jahr davor.
Also du hast ja gesagt, er ist in seiner Mobilität eingeschränkt. Er wird ja deswegen, ist ja deswegen aber nie kleinen Pocket-Passer geworden. Er ist ja immer noch euer zweitbester Rusher. Also trotzdem muss man das immer noch, glaube ich, mit auf dem Schirm haben bei ihm, dass er jetzt eben nie nur hinten steht und versucht zu werfen, sondern immer noch weglaufen kann.
Er kommt halt vom hohen Niveau, was sein Rushing und seine Mobilität anbietet. Und wenn dann halt, sagen wir mal, rund 20% Beweglichkeit eingeschränkt ist, dann hat das halt auch damit zu tun, dass die Spritzigkeit beim Antritt fehlt. Und das sind genau die Punkte. Ich habe letztes Jahr mal scherzenshalber gesagt, irgendwie muss in seiner Familie mal ein Hase quergeschlagen haben, weil der hat so eine Möglichkeit, Bewegungen zu machen, die du normalerweise auf dem Footballfeld nicht siehst. Da gibt's halt wirklich Haken und Bewegungen, die ich im Laufen mir die Füße brechen würde, wenn ich das heute probieren würde. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du dann nicht voll einsatzfähig bist, dann fehlt dir diese letzte Fünkchen sozusagen an Leistung und dann fehlt dir auch die letzte Spritzigkeit. Und das hat man gemerkt. Er ist immer schon ein Dual-Threat-Quarterback gewesen. Das heißt also, er kann immer schon auch zu Fuß dem Gegner richtig wehtun. Das ist halt dieses Jahr durch die Verletzung, die er hatte, die man ihm nicht unbedingt ansieht, aber wenn man ihn kennt, sieht man das in den Bewegungen, dass es halt nicht besser ging. Und wie gesagt, das ist für ihn selber die größte Schwierigkeit, das so zu akzeptieren, dass er halt sein Spiel ein bisschen anpassen musste. Aber trotzdem wird er immer noch zu Fuß gefährlich sein. Und wenn er keinen sieht, den er anwerfen kann, läuft er halt los. Und manchmal klappt's und manchmal klappt's halt nicht.
Also O-Line weiterhin wachsam sein und irgendwie eine Kette ihm an den Fuß hängen.
Ja, so ähnlich, aber unsere O-Line wird natürlich einiges tun, um die Lücken dann aufzureißen.
Ja. Dann auf der anderen Seite, auch wenn du ja vor uns gesagt hast, die Defense ist schwer gescholten, und dennoch ist so die Defense dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen euer Prunkstück. Also die reißt so raus, wo die Offense manchmal ihre Probleme hat, ne, mit 11 Fumble Recoveries, insgesamt schon 23 Sacks und auch 9 Interceptions, die sie selber abgefangen haben. Ich denke mal, da sticht vor allen Dingen auch ein Mann in der D-Line heraus, der da für ordentlich Druck sorgt mit seinen 4 Sacks. Saleh.
Ja.
Dankeschön. Genau der junge Mann, den meinte ich. Also das ist ja auch jetzt nach Donovan Hayden einer eurer besten Tackler. Dem sollte man auf jeden Fall gut im Blick haben.
Ja, das Gute ist, dass wir eigentlich viele junge Spieler haben, auch europäische Spieler, wie zum Beispiel auch die Knight-Brüder, Theo und Alex, die aus Schweden sind, zu uns nach Berlin gekommen sind. Auch Jason Oluwa, die jetzt quasi die Lücken füllen müssen. Wir hatten vorher Hippokrates, der seine wirklich super Pass-Rush-Qualitäten bei uns zeigen durfte. Der hat sich das Kreuzband gerissen. Das heißt, du musst immer die Nächsten bringen. Next Man Up. Und dann haben wir noch Sheriff, der aus Braunschweig gekommen ist, der in der Mitte macht. Also du kannst eigentlich dieses Jahr, weil wir viel Augenmerk vor der Saison auf die Verstärkung der Defense gelegt haben, weil letztes Jahr hatten wir eine super Offense. Da hat es eher an der Defense geschadet, dass wir dauernd zu viel Punkte kassiert haben. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Augenmerk auf die Defense gelegt. Haben aber gemerkt, die Offense hat auch Verletzungsprobleme, mussten da dann auch wieder nachlegen. Das ist halt immer so ein Kreis, den du nie schließen kannst. Das ist das Problem. Der macht sich, wenn du an der, das ist wie, als wenn der, das Stückchen Faden, was du hast, ein bisschen zu kurz ist. Wenn du an der einen Seite ziehst, geht's zwar da runter, aber auf der anderen Seite wird's dann auch weniger. Das ist das Problem. Und wir müssen dieses Jahr halt sehen, mit den Leuten zu spielen. Wir spielen auch eine deutlich aggressivere Defense, weil auch Shuan Fatah die Defense selber wieder called. Der hat halt selber einen aggressiveren Ansatz und dadurch haben wir auch durch den Neuzugang im Coaching-Bereich Josh Mandel, der ehemalige Headcoach von den Rebels, der zu uns als Linebacker-Coach gekommen ist, der hat natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung und konnte da seine Jungs wirklich auch weiterentwickeln. Dadurch konnten wir viel mehr Druck auf den Quarterback auslösen und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, Fumbles zu kreieren oder auch im Backfield zu landen. Und eine große Schwäche letztes Jahr war, dass wir zu wenig Sacks hatten. Dieses Jahr sieht es ganz gut aus, aber es verteilt sich halt immer auf viele verschiedene Gesichter. Weil gerade wenn einer super gespielt hat, hat sie ihn entweder mal für eine Woche zerlegt oder dann auch mal länger. Das heißt, da musste schon wieder der Nächste kommen. Aber das Spielsystem passt dann halt besser für die Defense. Trotzdem haben wir gegen Potsdam eine richtige Packung bekommen, ich glaube mit 60 Punkten oder sowas. Da zeigt es dann auch wieder, da fehlt die Erfahrung. Wer Braunschweig allerdings auf 21 Punkte hält und die meisten anderen Teams auch so um die 20 Punkte, da sieht man halt schon, dass die Defense besser geworden ist. Aber ja, das ist halt das Problem. Du ziehst dann eine Ecke, dann passt dir die Bettdecke oben, aber unten wird sie dann halt zu kurz.
Na klar. Du hast jetzt immer wieder Braunschweig angebracht. Ich muss jetzt mal kurz selber nachfragen. Ihr habt ja dort 21-20 verloren. War das am Ende, weil ihr euch weil ihr nach dem Touchdown All-In gegangen seid und die Two-Point spielen wolltet? Oder ist der Punkt, der fehlt, einfach irgendwo anders liegen geblieben?
Also wenn die Zuhörer mich jetzt sehen könnten, würden sie sehen, dass ich mit den Schultern zucke.
Okay, alles
klar. Weil das große Problem war, wir wussten da auch schon, wir müssen das Spiel eigentlich gewinnen. Ich persönlich bin eher in so einer Situation als Coach dann eher konservativ und wäre auf die Verlängerung gegangen. Wir haben einen sehr sicheren Kicker, Iiro Pekkarinen, auch ein finnischer Import, der das Ding bestimmt in 99 von 100 Fällen versenkt. Und aber die Coaches haben entschieden, sie wollen das Spiel gewinnen. Und es waren, glaube ich, noch 3,5 Minuten oder so zu spielen ungefähr in dem Zeitpunkt. Ich fand es persönlich, war es sehr riskant, hätte gut gehen können. Dann wären wir die Helden gewesen. Es ist nicht gut gegangen, also waren wir die Deppen. Und das hätte auch noch klappen können, die Braunschweiger nochmal zu stoppen und ihnen dann quasi nochmal den Ball ins Nest zu legen mit einem Field Goal oder ähnliches. Aber ja, es ist, wie es ist. Wenn machst nie alles richtig und wenn du dann die Two-Point-Conversion richtig machst, dann bist du wirklich der Held. Und so war es halt, dass wir das Spiel verloren haben. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon in der Situation, dass wir ein Spiel gegen die Rebels aufholen mussten. Deswegen kann ich verstehen, dass die Coaches eigentlich diese Möglichkeit gesehen haben, einen der Favoriten sozusagen an den Rand der Niederlage zu bringen und dann vielleicht sogar einen Überraschungskuh zu landen, der hätte dann wahrscheinlich sogar nochmal einen extra Schub gegeben. So war es ein kleines bisschen Aufbauarbeit, die wir leisten mussten für unsere Mannschaft. Und vergangene Woche gegen Paderborn hat es ja erstmal schon wieder ganz gut geklappt. Die erste Halbzeit war wirklich gut, richtig gut. Da haben wir, glaube ich, 35-0 geführt bis kurz vor der Halbzeit. Und wenn wir so eine Halbzeit mal für beide Halbzeiten hinkriegen sollten, dann muss sich Dresden am Wochenende warm anziehen. Aber das ist halt das Problem.
Muss jetzt nie sein.
Nein, ich weiß, aber dann, es wäre mal schön, wenn wir das mal hinkriegen aus unserer Sicht. Aber das Problem ist, wir haben es dieses Jahr leider noch gar nicht hingekriegt, mal wirklich ein Spiel lang, vier Quarter lang unser Leistungsniveau, das wir eigentlich haben, abzurufen.
Ja, und ich würde sagen, Leute, wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich denke, wir sind relativ gut jetzt auf das Spiel vorbereitet gegen euch, gegen die Adler. Und da haben wir nur noch eine Kleinigkeit zu besprechen, die Tipprunde, Markus.
Ja, die Tipprunde. Roman, du weißt hoffentlich noch, wie es funktionierte, mit ganz einfachem Plus und Minus.
Genau.
Ja, die letzte Tipprunde ist ja erfolgreich schiefgegangen. Wir haben natürlich alle auf Sieg Dresden getippt, hat nie so ganz klappen wollen. Erik, hast du dir was zurechtgelegt?
Darf anfangen, ja. Okay, also wir haben beide Teams kämpfen jetzt um alles. Nochmal Endspurt in die Saison legen. Unser Austin Mitchell kommt wieder zurück, unser Wide Receiver. Der hat natürlich ja ganz doll gefehlt beim Spiel gegen Potsdam. Und ich würde sagen, weil es meine Lieblingszahl ist und die Dresdner jetzt Wut im Bauch haben, oder was heißt, ja, ne? Was gut machen wollen, ich gehe mit plus 17.
Plus 17. Ja, Roman, dann komm doch mal in unsere goldene Mitte. Sag mal ein schönes Plus für Dresden voraus.
Hallo. ja, also Austin hätte meiner Meinung nach nicht unbedingt zurückkommen müssen. Der hätte gerne noch eine Woche sich ausruhen können. Der hat uns im Hinspiel ganz schön wehgetan, muss ich sagen. Trotzdem gebe ich natürlich nicht auf, weil aufgeben ist für Loser. Und deswegen sage ich, wir müssen das Ding gewinnen und wir werden plus 4 rausgehen.
Plus 4, das ist auf jeden Fall mal ein interessantes Ergebnis mit 2 Safeties.
Wer weiß, naja, wer weiß, die Defense ist stark. Vielleicht schießt ihr einfach einen Field Goal und wir machen einen Touchdown dafür mehr. Das kann natürlich auch sein.
Ah, es gibt kompliziert ist es gar nicht zu errechnen, Markus.
Naja, aber zwei Safeties wäre natürlich stark für die Defense und schlecht für uns auf jeden
4-0
Fall.
4-0 wäre super Ergebnis, aber das
4-0 wäre wild, das ist richtig, ja. Naja, ja, ich kann mich dir leider nie so ganz anschließen, Roman. Aus Gründen.
Ja, verstehe ich doch.
und ich denke auch, dass unsere Offense und unsere Defense auf jeden Fall zeigen wollen, dass sie die deutlich bessere Mannschaft sind als das, was sie am Wochenende gegen Potsdam waren. Und die werden euch aber trotzdem schonend behandeln und mit einem plus 13 am Ende vom Feld gehen. Ja.
Okay. Sehr schön, dann haben wir das.
Damit eure Playoff-Hoffnungen leider begraben.
Mir ist jetzt noch was Kleines eingefallen, wo ich noch schnell drauf eingehen würde, weil es, ich glaube, Roman dir am Herzen liegt, und zwar der German Charity Bowl. Kannst du dazu was kurz erzählen?
Ja, das ist eine schöne Sache, die letztes Jahr schon ins Leben gerufen wurde. Das ist Fantasy Football. Man darf Fantasy Football spielen und kann dabei dann auch was Gutes tun. Das finde ich sehr, sehr schön, dass man da einfach eine Gelegenheit hat, sein Hobby, sein Spaß dann auch mit einer guten Sache unterzubringen. Und wir spielen über einen Sleeper, über die Sleeper-App, das heißt also nicht über die NFL.com. Das ist ein bisschen anders auch als das, was man normal unter Fantasy Football hat. Wir haben jetzt 11 Ligen insgesamt. Diese 11 Ligen sind alles Leute, die mindestens 5 € gespendet haben, teilweise auch mehr. Und wir haben in der vergangenen Saison auch schon, glaube ich, 9.000 € an zwei Organisationen übergeben dürfen, also 4.500 jeweils, weil die beiden Finalisten sich nämlich, weil ich komme jetzt ganz kurz nochmal, hole aus, um das System zu spielen, zu erklären. Wir spielen 11 Qualifikationsligen. Die 11 Gewinner spielen danach gegen mich quasi in der zweiten Saisonhälfte weiter mit 9 Teams. Das heißt, es wird neu gedraftet. Und dann gibt es halt einen Gewinner, und der darf normalerweise dann bestimmen, welche Organisation das Geld bekommen darf. Und letztes Jahr haben die beiden Finalisten dann beschlossen, dass sie das Geld teilen wollen, egal wie das Spiel ausgeht. Und da haben wir zwei Organisationen unterstützt, unter anderem ein Kinderhospiz, was natürlich eine schwere Sache ist für viele Leute, wenn Kinder sterbenskrank sind und dann begleitet werden müssen. Die haben dann sich wahnsinnig drüber gefreut, da eine unverhoffte Spende zu bekommen. Und das andere war auch ein Kinderheim, was dann quasi Unterstützung bekommen hat. Also da kann jeder mitmachen und konnte jeder mitmachen und hat die Gelegenheit gehabt. Wir haben jetzt schon das Spendenziel vom letzten Jahr erreicht mit 9.000 € glatt, weil jemand mich so schlau war und gesagt hat, ich runde einfach mal die 523 €, die es da noch brauchen, zahle ich jetzt einfach mal und mache das fertig. Klasse Sache, Riesenrespekt davor. Da mache ich gerne mit, und wenn ich dann mit meinem Namen einfach ein bisschen helfen kann, dass die Leute Spaß dran haben, mich beim Fantasy-Football zu besiegen, was gar nicht so schwer ist, weil ich mache mir immer viel zu viel Gedanken, wer was machen kann, ist das halt eine tolle Sache, und wir werden auch dieses Jahr wahrscheinlich sogar noch mehr Geld zusammenkriegen. Im Laufe der Saison hatten wir letztes Jahr auch noch einige Spenden. Man kann auch Mitglied werden bei dem Verein, der das organisiert, und deswegen ist das eine schöne Sache, dass man da mit Spaß seinem Hobby viele gute Aktionen unterstützen kann, und das ist eine ganz, ganz tolle, solide Aktion, die da über die Runden geht.
Das klingt richtig gut, auf jeden Fall.
Und danke für euch, dass ihr uns da nochmal die Gelegenheit gibt, das zu präsentieren. Also ja. Informationen findet ihr natürlich überall in den Social-Media-Bereichen, natürlich vorwiegend auch bei, ach, ich muss mich dran gewöhnen, das heißt jetzt X, Twitter, ne? Und da gibt es dann die Infos dazu. Da habt dann auch die Möglichkeit, beim Charity Bowl e.V., also German Charity Bowl e.V., auf der Homepage vorbeizuschauen und dort auch Mitglied werden können, Fördermitglied oder halt einfach Spenden abzugeben. Und es würde mich sehr freuen, wenn da noch ein bisschen was zusammenkommt. Vielleicht schaffen wir das 5-stellige dieses Jahr, das wäre super.
Genau, ich werde den German Charity Bowl e.V., ich werde das mal in den Shownotes verlinken. Da guckt euch das gerne mal an, ob ihr da partizipieren möchtet.
Vielen Dank dafür.
Kann man jetzt auch noch einsteigen? Also die Saison hat ja noch nicht angefangen, deswegen ist noch free for all.
Soweit ich weiß, sind die 11 Ligen jetzt erstmal voll.
Ach so.
Der Draft muss ja auch irgendwann gemacht werden. Ja,
genau, wir sind jetzt nächste Woche, glaube ich, mit dem Draft dran, beziehungsweise die Mannschaften. Ich darf ja dann erstmal die erste Halbzeit von der Seitenlinie aus zuschauen und spiele dann erst quasi ab Oktober, November mit. Aber trotzdem kann man den Verein sich schon mal anschauen. Man kann auch für das nächste Jahr, wir können auch mehr als 11 Ligen spielen. Also halte das einfach auf dem Schirm, und wer trotzdem was Gutes tun will, ist da natürlich sehr gern gesehen.
So machen wir's. Und das ist auch ein herrliches Schlusswort. Wir sind eigentlich schon an unserer Stunde ran. Wir müssen noch ein bisschen was anderes machen. Ja, egal. So.
Das ist normal bei mir. Ich komme immer ins Labern.
Ist auch völlig okay.
Ist auch normal bei uns. Ich muss auch morgens immer ein bisschen stoppen.
Aber dafür sind wir ja da. Es hat auch wieder herrlich viel Spaß gemacht, und wir könnten das ja auch noch 2 Stunden weiterziehen, meinetwegen. Aber das hört sich ja keiner an, wissen wir ja.
Genau.
Also Roman, wir wünschen dir und den Adlern noch weiterhin viel Erfolg in der Saison, außer nächste Woche vielleicht.
Mhm, danke, gleichfalls.
Und ja, ihr habt da ein tolles Programm, und ich hoffe, das geht dann nächstes Jahr einfach wieder fluffig weiter oder dann besser.
Ja, wir werden uns auf jeden Fall spätestens ja auch nächstes Jahr in den Jugendbereichen weitersehen. Deswegen finde ich das klasse, dass ihr vor allen Dingen auch so gewachsen seid als Dresden Monarchs. Ist eine tolle Sache. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ach, dieses Derby, das hat immer besondere Reiz. Ich finde es halt einfach klasse, dass es die Möglichkeiten gibt, dass wir haben ja, spielen ja fast nur Derbys. Potsdam, Rebels, euch. Ja. Also das ist ja für uns alles das Gleiche im Endeffekt von der Entfernung. Ob man jetzt eine Stunde durch Berlin fährt oder eine Stunde über die Autobahn nach Dresden, das ist ja fast das Gleiche. Aber ich finde es toll, was ihr da dieses Jahr auch wieder hingezaubert habt. Also ihr habt spektakuläre Spieler und auch die Jugend hat gut gearbeitet. Und ich weiß ja auch, dass am Samstag auch noch ein Spiel unserer B-Jugend bei den Dresden Monarchs stattfindet. Und da ist es ein bisschen andersrum. Wenn wir als Berlin Adler dieses Spiel gewinnen, sind wir schon Meister. Also könnte also genau in die andere Richtung nochmal gehen. Mal sehen, was da am Samstag alles so los ist.
Ja, na dann, also entweder ihr guckt es hier auf der Berlin Adler gegen Dresden Monarchs, oder ihr fahrt nach Berlin und guckt es im Poststadion. Könnt ihr euch aussuchen, wo ihr hin wollt. Und jetzt machen wir tatsächlich Feierabend. Roman, es war uns ein Fest. Wir hoffen, dass wir dich auch nächstes Jahr hier wieder zu Gast haben können, dass das funktioniert. Und ansonsten wünschen wir uns ein schönes Spiel fürs Wochenende mit dem jeweilig gehofften Ausgang.
Ja, viel Spaß.
Genau, vielen Dank.
Mach's gut.
Tschüss. Tschüss. Ja, Leute, das ist mal wieder ein bisschen länger geworden heute.
Überraschenderweise, muss ich sagen.
Überraschenderweise. Ich würde aber sagen, wir kommen da jetzt einfach zügig zum Ende, oder? Hast du noch was zu sagen, Markus?
Nee, ich habe schon gesagt, ihr sollt alle nach Berlin fahren. Ich kann nie und es ärgert mich massiv, dass ich nicht nach Berlin fahren kann.
Same bei mir, wir sind da beide verpflichtet. Also fahrt nach Berlin, macht beim Gewinnspiel dabei. Ansonsten
macht beim Gewinnspiel dabei. Macht beim Gewinnspiel mit, wollte euch der Erik sagen. Und in diesem Sinne, Schluss jetzt. Feierabend. Viel Spaß. Bis dahin.
Ciao.